Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Offenbarungen, Visionen gegen die Monster. Sollte jemand heute zum ersten Mal hier sein oder zum ersten Mal hier zuschauen und sich fragen, wo genau bin ich da jetzt reingeraten? Also auch für uns ist es eine seltsame Sache, sich mit diesem Buch zu beschäftigen, der Offenbarung. Wenn du das also seltsam findest, dann fühle ich das jedenfalls. Also ich habe in meinen 26 Jahren als Pastor immer einen Bogen um dieses Buch gemacht. Schauen wir mal, heute kommen wir nämlich in den Teil, der speziell wird. Ich fange aber anders an. Im Oktober sollten ich und ein paar andere lernen, wie man mit einem Blick in die Wolken das Wetter vorhersagt. Also, was dann vielleicht am nächsten Tag ist oder so, nicht so ganz weit. Ja? Wir waren da so mittelgut da drin, das zu können und das zu lernen. Wenn es jemand kann, ist es beeindruckend. Also die Sonne scheint und jemand sagt, oh, wir sollten uns beeilen, reinzukommen. Das hält nicht lange und du denkst, oh, pff. So. Oder umgekehrt, da ziehen irgendwie Wolken auf. Ich finde, es sieht nach Regen aus und jemand sagt, nö, regnet heute nicht mehr. Okay. Also jemand kann Vorzeichen lesen. Manchmal nennen wir das so altertümlich Omen. Ne? Also wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist ein sich kaum bewegender Kondensstreifen ein gutes Omen, wettertechnisch. Verlasst euch nicht drauf. Wie gesagt, wir haben es so mittelgut gekonnt danach. Bei Vorzeichen kann man sich täuschen. Es gibt solche, die lassen Gutes hoffen und dann kommt es nicht gut. Also vor 15 Jahren ereignete sich in vielen autokratisch geführten Ländern etwas, was man bald mal den arabischen Frühling nannte. Da gingen viele Leute mutig auf die Straßen gegen ihr Regime und am Horizont schien sowas wie Demokratie für diese Länder aufzutauchen. Man hoffte das und so. Heute sagt man, was dann kam, war der arabische Winter. Das gibt es aber auch umgekehrt, dass alles schlecht aussieht und es kommt gut. Also in den 90ern und den 2000ern blickte die Welt mit echter Sorge auf ein Phänomen in der Stratosphäre, das Ozonloch. Diese schützende Schicht bekam immer einmal im Jahr ein Loch für einige Monate. Die Älteren erinnern sich, FCKW war schuld, war so in jedem Deo dieses Gas. Wurde dann verboten, das Loch wuchs trotzdem. 2006 war es über dem Südpol riesengroß. Und dann kam es anders. Heute sagen Wissenschaftler, wird kleiner, gut gemacht. Wenn wir so weitermachen, ist es in 30 Jahren abgefrühstückt, das Thema. Etwas kam viel besser, als man damals dachte. So, wir sind in der Reihe über die Johannes-Offenbarung jetzt in Kapitel 6 und damit beginnt das, wofür das Buch bekannt ist. Katastrophen, Blut, Tod, Drachen, Weltuntergang. Also, jetzt kommen die Monster, kann man sagen. Und es beginnen damit aber auch die Texte, die es in die Kunst geschafft haben oder in die Popkultur oder in unsere Fantasiewelten, die wir spannend finden oder die uns Angst machen. So. Und eins dieser Bilder, eins dieser Monster, noch nicht die schlimmsten, sind die sogenannten apokalyptischen Reiter. Von denen hast du sogar dann schon mal gehört, wenn du sonst nur den Weihnachtsmann sicher im Neuen Testament verorten kannst. Bevor ich diese Monster reinlasse, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und ich versuche nochmal einen kühlen Blick, weil ich glaube, das ist ganz gut, wenn man sich jetzt diesen Texten zuwendet. Also, was jetzt kommt, heute in Kapitel 6 und dann im Prinzip bis Kapitel 20, wir werden da nicht 14 Mal drüber sprechen, wir picken einzelne raus, das hat die wildesten Auslegungen hervorgebracht. Natürlich, weil diese Texte wild sind, und weil sie nicht eindeutig sind, sie lassen so einen Raum für Auslegungsspielraum. Vor allem, wenn du ein Mensch des 20. und nicht oder des 21. und nicht des 1. Jahrhunderts bist, für den diese Texte eigentlich geschrieben waren. Von einem solchen Menschen waren sie auch geschrieben. So, und jetzt kann man da verschiedene sozusagen Rätsellösungsansätze unterscheiden, wie Leute diese Texte verstehen. Nur damit ihr mal ein grobes Raster habt und merkt, ah, man könnte auch so oder so oder so denken. Also, die erste, heute gängigste, aber ich sage jetzt mal eher populärste, auch erst so seit 200 Jahren, ist die endzeitliche Auslegung. Also die Annahme, diese Texte beschreiben, was passiert, bevor die Welt untergeht. Also man muss dann, oder man sagt dann, Johannes hat vor Tausenden von Jahren oder hat damals vorausgesehen, was Tausende von Jahren später mal passieren wird. So denken wir schnell, wenn wir Offenbarung hören. So nutzen wir auch das Wort Apokalypse, ne? Obwohl das Wort eigentlich was ganz anderes meint. Es meint überhaupt nicht Weltuntergang. Wenn dein Kind an Heiligabend das Geschenk öffnet, das ist eigentlich eine Apokalypse. Also Apokalypse meint im Griechischen eigentlich Offenbarung, was drin ist. So, wir benutzen es heute gleich wie Weltuntergang. Weil wir das so verstehen irgendwie. Diese Auslegung verdanken wir grob gesagt amerikanischen Evangelikalen. Ich könnte sagen, danke dafür. Wenn man das Buch so liest und natürlich glaubt, dass es stimmt, so, dann denkt man fast immer, okay, das, was ich da lese, steht mir noch bevor. Und dann fangen Leute natürlich an, irgendwas, was passiert, mit irgendeiner Sache in diesem Buch zu identifizieren. Und das entpuppt sich dann ein paar Jahrzehnte später als Quatsch. Aber das hindert niemand daran, dann wieder dasselbe zu machen. Und so, aber jetzt haben wir es raus. So. So ist das dann. Es gibt eine andere Auslegungstradition, die lange Zeit die Texte eher so verstanden hat. Ist jetzt nicht völlig anders, aber ein bisschen anders. Nämlich, dass sie die ganze lange Zeit der Kirchengeschichte umfassen und abbilden. Also jetzt schon nicht die ganze Weltgeschichte, sondern so ab der Zeitenwende, Jesus Christus, bis zum Ende der Welt. Luther zum Beispiel war sich sicher, der Papst in Rom, das ist doch der Antichrist. So. Heute reden evangelische und katholische ein bisschen freundlicher übereinander, sehr viel freundlicher übereinander. Aber diese Auslegung funktioniert natürlich auch nicht so richtig. Übrigens, keine dieser Ansätze, die ich jetzt sage, funktioniert so richtig total. Also, denn je nachdem, wann du lebst, verstehst du diese Texte dann auch wieder verschieden. Du guckst nur mehr so die ganze Geschichte an und nicht nur so die letzte Zeit irgendwann. So. Dann gibt es das dritte, die überzeitliche Lesart. Also, die denkt mehr so, was sich hier abspielt, das ist das, was sich in unserem Planeten immer wieder abspielt. Und deshalb berühren uns diese Texte so tief, weil Menschen genau das oder sowas Ähnliches erlebt haben und immer wieder erleben. Also leidende Menschen vor allem, unterdrückte Menschen finden sich deshalb hier wieder in diesen Texten, egal ob die im 11. oder im 21. Jahrhundert leben oder im 1. eben. Es hilft ihnen sozusagen immer wieder mit den Monstern ihrer Zeit umzugehen. Diese Auslegung funktioniert ganz gut, teilweise, aber auch nur. Denn man kann sich natürlich fragen, waren die Texte eigentlich so gemeint? Ja, weiß nicht, kann sein. Und natürlich nicht alle Leute finden, oh ja, hier kann ich relaten. Auch nicht alle, die leiden, finden, oh, das macht mir Hoffnung, manche kriegen noch mehr Angst. Vierter Ansatz, in der wissenschaftlichen Theologie ist heute die zeitgeschichtliche Auslegung führend. Also du versuchst, wie du das mit allen Texten der Bibel versuchst, sie auf dem Hintergrund der damaligen Zeit zu verstehen. Und deswegen musst du erstmal versuchen, die Zeit zu verstehen und dann, wie sind diese Texte wohl gemeint gewesen? Du versuchst sie durch die Brille des Ende 1. Jahrhunderts zu lesen, so von Menschen, die damals gelebt haben. Für die waren sie ja geschrieben, von so jemand waren sie auch geschrieben. Diesen Ansatz halte ich persönlich für absolut geboten. Er funktioniert natürlich auch nur dann, wenn du dir zu sagen erlaubst, nicht alles, was Johannes da so sieht, hat so richtig mit seiner Zeit zu tun. Also nicht alles. Also man muss dann sagen, er sieht Monster in seiner Zeit, die sieht er schon ganz schön düster. So düster war es eigentlich gar nicht, von heute angesehen. So. Also, das waren mal so diese vier Kategorien. Jetzt lese ich Offenbarung 6, 1 bis 8. Und dann schauen wir nachher auch noch mal ein kurzes Video einer Fernsehserie. Keine Sorgen, ist nicht Game of Thrones oder so. Passiert gar nichts Blutiges dort. Und ich versuche euch diesen Text nahezubringen. Für die, die den Zusammenhang jetzt gar nicht haben, wir sind im in dieser, Johannes sieht sich selbst im Himmel, also er sieht einen Blick in den Himmel, in den Thronsaal Gottes, kann man sagen. Da sind wir auch jetzt noch. Ein Lamm, bisschen komisch, heißt aber eigentlich nichts anderes, ist einfach ein Symbol für Jesus Christus, öffnet ein versiegeltes Buch, das Gott ihm gegeben hat. So. Dann sah ich, wie das Lamm das erste der sieben Siegel öffnete und ich hörte eines der vier Lebewesen, müsst ihr die vorletzte Predigt anhören, dann wird erklärt, was das ist, rufen mit einer Stimme, die wie Donnerklang, komm. Da sah ich ein weißes Pferd, sein Reiter hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Er zog als Sieger aus, um zu siegen. Als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Lebewesen rufen, komm. Da kam ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Seinem Reiter wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, denn die Menschen sollten sich gegenseitig umbringen. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte Lebewesen rufen, komm. Da sah ich ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hatte eine Waage in der Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme rufen. Sie kam von dort, wo die vier Lebewesen waren. Eine Tagesration Weizen soll einen Tageslohn kosten. Auch drei Tagesrationen Gerste sollen einen Tageslohn kosten. Aber das Öl und der Wein sollen nicht teurer werden. Schon speziell, ne? Also. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten Lebewesens, die rief, komm. Da sah ich ein leichenblasses Pferd, sein Reiter hieß der Tod und das Totenreich folgte ihm. Sie bekamen, also ehrlich gesagt, hier steht genau genommen, steht hier, und Hades folgte ihm. Sie bekamen die Vollmacht über ein Viertel der Erde, sie sollten die Menschen töten durch Schwert, Hunger, Pest und die wilden Tiere der Erde. Ein adventlicher Text. Diese vier haben es immerhin in die Kunst geschafft. Und ich habe gedacht, ich bringe mal ein paar Bilder mit. Die können wir jetzt nicht alle, nur mal so kurz, dass ihr sie mal seht. Das wäre zum Beispiel Albrecht Dürer, ein Holzschnitt. Wenn man muss ein bisschen gucken, aber irgendwann hat man die vier Pferde gesehen. Bogen, Schwert, die Waage und ganz unten auch der Tod. Das nächste ist von einem Menschen, der heißt Viktor Wasnetzow. Da unten sieht man Johannes, ne, in der Ecke, wie er das sieht. Das nächste, Edward von Steinle. Könnte man sie auch so ins Wohnzimmer, wenn man sagt. Und das vierte jetzt, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, da steht drunter, gedenkt der 224 Toten des Fliegerangriffs auf Bad Reichenhall am 25. April 1945. 25. April habe ich Geburtstag übrigens, allerdings nicht 1945. Und das ist ja jetzt so ein bisschen zwiespältig, ne? Also man kann sagen, naja, hier verbinden das Menschen mit dem, was sie gerade erleben. Ich weiß nicht, wer der Auftraggeber ist oder war oder der Künstler. Hat der verstanden, okay, was hier unser Führer entfesselt hat, das ist ja monsterhaft und grauenhaft. Oder denkt man an die Feinde und die sind diese apokalyptischen Reiter, ne? Und da kommt das Böse her. Ich weiß es nicht. Zwiespältig. So, in der Popkultur, ich habe ja ein Video versprochen, denke ich an die Serie Good Omens. Good Omens, eine Verfilmung des Fantasy-Stoffs von Terry Pratchett, wer das kennt. Und hier werden diese vier Reiter so interpretiert. Wir gucken jetzt da mal rein. Wo bin ich? So, also gar nicht so schlecht interpretiert, finde ich übrigens. Ich mag die Szene. Ich mag daran, die vier kennen sich offensichtlich aus früheren Tagen. Und der letzte ist ganz offensichtlich der mächtigste. Ne? Sie stehen alle auf als der Tod da. Die Farben passen nicht ganz zum biblischen Text. Und ein Reiter, wenn ihr genau aufgepasst habt, wurde sogar neu besetzt. Also, wir schauen jetzt in den Text und versuchen zu verstehen. Ihn kurz. Brauchen schon ein paar Momente. Und dann, wenn wir ihn verstanden haben, buddel ich nochmal, ob man da irgendwas Adventliches, Hoffnungsvolles drin finden kann. Und ich ende mit einer schönen Geschichte. Ich mache das jetzt so wie Johannes auch in seinem Buch. Also haltet durch, am Ende kommt eine schöne Geschichte. Ihr könnt hier oben wahrscheinlich mitlesen. Also, wir gehen zum ersten Abschnitt. Kannst du mal den ersten Abschnitt reinklicken? In dem ersten Abschnitt öffnet das Lamm das Buch. Jetzt beamt euch mal in das antike Römische Reich, in so eine kleine christliche Gruppe. Und du sitzt da und hörst zum ersten Mal diesen Text, der wird vorgelesen. Und du wohnst, sagen wir, in Ephesus. Und der Kaiser Domitian ist der Weltenregent. Und seit einigen Jahren lässt er sich fast beinahe göttlich verehren. Du aber, mit dir ein paar andere, denkst, nee, der eigentliche Regent ist doch Gott. Und jetzt liest du, wie dieses Lamm das Buch öffnet. Übersetzt heißt das also Jesus Christus. So wie der lebte, litt, starb 60 Jahre vorher. Dieses kleine Ereignis, was die Römer längst vergessen haben, wird ihnen dann wieder in Erinnerung gerufen, aber so, das setzt alles in Gang. So bedeutsam ist der, der dieses Regime einfach platt gemacht hat. Der öffnet das Buch. Er öffnet also das erste Siegel und der Himmel ruft dem ersten Reiter herbei. Da sah ich ein weißes Pferd, sein Reiter hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben. Er zog als Sieger auf, um zu siegen. Hier weiß man tatsächlich am wenigsten, wer soll das sein? Die Farbe Weiß steht nämlich eigentlich nicht für was Schlechtes. Die Farbe Weiß steht eher für Gott oder so. Manche sagen deshalb, hey, später in dem Buch, dann musst du aber das Buch auch erstmal gelesen haben bis dahin, ne? Da wird doch Jesus Christus selbst als weißer Reiter mal beschrieben, stimmt auch. Und ist der nicht der Sieger? Also ist das hier der erste Reiter Jesus? Das passt nicht so recht, denn dann würde das Lamm Jesus den Reiter Jesus herbeirufen. Passt nicht so richtig. Und es passt auch nicht der Bogen. Der symbolisiert doch irgendwas. Eine andere kluge Deutung, finde ich, sagt so, naja, so ist es doch meistens. Ein strahlender Held kommt an die Macht, zieht in die Schlacht, siegt, wird bejubelt und in seinem Schlepptau hat er Krieg und Hunger und Tod. So läuft das doch immer. Es fängt gut an, einer kommt an die Macht und dann so. Und vielleicht, wenn man das glaubhaft findet, kann man sich in die damalige Zeit reindenken und die Pater, oder sagen, vielleicht denkt der Text an die Pater, die haben an der Ostgrenze des Römischen Reiches damals einige Siege errungen und es ging die Sage, Nero sei nicht gestorben, sondern zu denen geflohen. Vor, wie lange ist das daher? 10, 20 Jahre früher oder so, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Also es gab um Nero, diesen Kaiser, so Legenden wie um Elvis. Der ist nicht tot. Und der hat ein großes Comeback, der kommt wieder. Das fanden natürlich gerade die Christenleute keine gute Idee, aber so. So, das wäre eine Möglichkeit für den weißen Reiter. Nimmt man alttestamentliche Texte dazu, und der Autor Johannes steckt in diesen Texten, das merkt man an fast jeder Ecke, da ist er zu Hause, dann könnte der weiße Reiter mit dem Bogen auch letztlich einfach der sein, der das göttliche Gericht bringt. Denn bei Hesekiel zum Beispiel oder so, da liest man das oft, dass das, was passiert, das Schlimme, dass Menschen das interpretieren als Pfeile Gottes. Ja, da kommt ein fremdes Volk, das erobert uns und quält uns und so. Und ein Mensch, ein Beter sagt, oh Gott, das sind deine Pfeile, die du auf uns abschießt. Hab Erbarmen, so, das ist dein Gericht über uns und so. Dann würde der erste Reiter etwa sowas sagen, was da entfesselt wird, das ist Gottes Gericht über die Menschheit. Das gefällt einem zwar nicht, wenn man das so liest, aber es macht ehrlich gesagt am meisten Sinn. Aber es bleibt auch ein bisschen offen. Die Leute streiten sich. Was ist hier eigentlich gemeint? Auf jeden Fall rollt da etwas heran. Es beginnt weiß und siegreich. Aber mit dem roten Reiter kommt jetzt das Schwert. Jetzt mal eine Folie weiterklicken. Wie in der Serie auch, Rot ist Krieg. In dem Text könnte man sogar sagen, Rot ist Bürgerkrieg. Also die machen sich ja da gegenseitig platt, ne? Wieder in die junge Kirche zurückgebeamt, du lebst im Römischen Reich, dann sagt dir dieser Reiter sozusagen, glaube nicht an die Pax Romana, an die Ära eines ewigen römischen Friedens. In der Serie taucht diese hübsche Rothaarige auf, als in so einem Kriegsgebiet, ist auch eine eigentlich lustige Szene, eigentlich ist das eine Komödie, würde ich sagen, naja, da heißt, der Sprecher sagt, manchmal passiert es, dass in Kriegsgebieten der Friede ausbricht. Und da ist so ein Zelt in so einer Wüste und da sind so drei Clan-Führer, die gerade dabei sind, einen Friedensvertrag zu unterschreiben. Und sie, diese Rothaarige, taucht da auf, lächelt müde einmal in die Runde und zwei Minuten später ballern die sich alle wieder um da. Also, dann würde Johannes hier sagen, glaubt dem Frieden nicht. Das ist ziemlich pessimistisch. Manche sagen realistisch. So. Mit dem Krieg kommt der Hunger. Der dritte Reiter, schwarzer Reiter, hält die Waage in der Hand. Kannst mal eine Folie weiterklicken. Der dritte Reiter, die Waage steht dafür, dass Lebensmittel knapp und teuer werden. Ein Tageslohn geht drauf, nur um essen zu können. Und man muss sagen, ja, so ist das ja, ne? Der Krieg hat immer den Hunger im Schlepptau. Bald geht es dann mal um Weizenpreise. Bald gibt es dann mal einen Schwarzmarkt und nur wer Geld hat, kann essen. Interessant hier, musste man ja eben auch ein bisschen lachen, Öl und Wein werden nicht teurer. Man rätselt ein bisschen, was hier gemeint ist. Mir am logischsten, wenn man den luxuskritischen Johannes kennt, also der gar nicht gut über die römische dekadente Gesellschaft denkt, Oberschicht so, ne? Dann könnte man das vermuten, dass er hier sagen will, das Volk hungert, aber die verantwortlich für die ganze Miserie, die haben es weiterhin nett. So, da wird noch nicht mal der Wein teurer. Jedenfalls der Hunger. Und der vierte Reiter ist dann aschfahl und leichenblass. In der Serie gehen jetzt hier die Farben durcheinander. Da ist der Tod ja ebenfalls nochmal schwarz. Passt ja irgendwie auch. Es ist auf jeden Fall der Tod höchst selbst, der vierte Reiter. Und er hat hier noch jemanden dabei, Hades. Also entweder der griechische Gott des Totenreiches oder gleich das ganze Totenreich als solches. Jedenfalls der Tod. Wenn man den letzten Satz, da ist, finde ich, nicht ganz klar, redet das jetzt von dem Tod und Hades oder von allen vier Reitern? Ich glaube eher, alle vier Reiter sind im letzten Satz gemeint. Dann ist der leichenblasse Tod die Seuche. Ne? Denn im letzten Satz steht, sie sollen die Menschen töten durch Schwert, das wäre Rot, Hunger, das wäre Schwarz und die Pest. Und die wilden Tiere der Erde, ich weiß nicht, warum die da auch noch genannt werden. Also, das ist dann echt doof, ne? Wenn du alles überlebt hast und dann kommt irgendein Tiger. Naja, also. Good Omens hat die leichenblasse dritte Motorradfahrerin übrigens mit der Pest assoziiert. Ja? Sagt in der Serie aber, die sei aber in Rente gegangen, die Pest ist, und die Umweltverschmutzung hätte sie abgelöst. So. Also, zusammenfassend, es beginnt mit einem strahlenden Sieger und dann kommen Krieg, Hunger und Seuche und so läuft das. Die Reiter kennen sich gut. So. Das sind elementare Erfahrungen des Menschen. Vielleicht nicht deine und meine, aber das liegt daran, dass wir halt Glückspilze der Weltgeschichte sind. Ich sage jetzt noch kurz, wie es weitergeht, damit ihr das ganze Bild habt und dann versuche ich nochmal ein adventliches Licht in diesem Text zu finden. Also, wenn man jetzt noch weiterlesen würde. Das fünfte Siegel bringt keinen Reiter mehr. Da hört man dann plötzlich Menschen schreien und zwar Märtyrer, die gestorben sind. Vielleicht denkt Johannes an die Märtyrer unter Nero. Da gab es nämlich welche. Und denen wird gesagt, habt noch etwas Geduld. So, Gott wird euch bald Gerechtigkeit verschaffen. Und beim sechsten Siegel stürzt dann mehr oder weniger das Universum ein. Also die Erde wackelt, der Mond färbt sich rot, die Sterne fallen vom Himmel. Und der Himmel selbst wird eingerollt wie so ein Plakat. Ist auch irgendwie nett, das Bild so. Das rollen wir, können wir jetzt zusammenrollen. Und die Menschen, Arme wie Reiche, rennen und verstecken sich unter den zusammenbrechenden Bergen. Und alle zittern vor Gottes Zorn, das steht da so. Also der räumt jetzt hier irgendwie quasi auf. So. Und dann siebtes Siegel, da ist dann plötzlich Pause und Ruhe und Stille. Aber das kommt übernächsten Sonntag dann erst. Okay, also jetzt habt ihr noch das ganze Bild. Alles wenig appetitlich. Es ist erster Advent, wo ist hier Licht? Ich glaube, es gibt welches und ich versuche euch das jetzt noch zu zeigen. Also zum einen, das ist jetzt ein bisschen textkritisch, wir springen nochmal ins erste Jahrhundert zu dem kleinen Christenmenschen, der diese Story, sagen wir mal in Ephesus sitzen, zum ersten Mal jetzt hört. Man könnte ihm aus heutiger Sicht zuflüstern, mein lieber Freund, so schlimm kommt es nicht. Nicht zu deinen Lebzeiten. Lange noch nicht. Also man kann nicht sagen, damals sei in naher Zukunft dann etwas über die Welt hereingebrochen, was dem hier nahe kommt. Man könnte ihm sagen, du lebst in für Christen gar keiner einfachen Zeit, aber die Reiter, die Johannes da galoppieren wird, zu deinen Lebzeiten werden die nicht reiten. Also man könnte sagen, nicht immer, wenn einer ein schlechtes Omen sieht, bedeutet das, dass morgen die Welt untergeht. Die Hoffnung kann man jetzt für den Text nur haben von heute aus gesehen. Man könnte uns in Würzburg heute sagen, ja, ist gerade keine leichte Zeit. Aber ehrlich gesagt, sie reiten nicht, oder? Also, das sagst du sicher anders, wenn du 2026 in der Ukraine gelebt hast oder im Osten der Ukraine gelebt hast, in irgendeinem anderen Kriegsgebiet überlebt hast, dann siehst du das vielleicht anders. Aber du jetzt hier in Würzburg, also ein Lichtblick könnte auch sein, mal zu bemerken, Gott geht's uns gerade gut. Also so denken wir nicht so oft in letzter Zeit, finde ich. Aber könnte man, wenn man das hier liest. Man könnte mal sagen, danke. Und jetzt ist ja die Frage, lautet die Message dieses Textes, ja, Obacht, dir geht's noch gut, aber trau dem Frieden nicht. Ja? Morgen reiten sie vielleicht. Schau mal nach Osten. Man müsste dann sagen, aber was soll uns das nützen? Also wo ist da jetzt eine hilfreiche Botschaft? Außer, dass es Panik macht. Was würde das sonst bewirken? Die andere Frage wäre doch, ob eine gesunde Message eher die ist, dieses Textes, wenn sie reiten, wenn Menschen sowas erleben, dann gibt es Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch in einer Situation ist, wo er gerade das Gefühl hat, die sind am Reiten. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt Menschen, und es gab Menschen, im Zweiten Weltkrieg haben Menschen diese Geschichte, diese Texte wahrscheinlich ganz anders gelesen, glaubende Menschen. So, es gibt Hoffnung. Jetzt Achtung, jetzt versuche ich die Hoffnung zu beschreiben. Und auch die ist eine Hoffnung, es ist ein bisschen eine komische Hoffnung. Ich weiß nicht, ob man die verstehen kann, wenn man satt und in Friedenszeiten hier im kuscheligen Würzburg lebt. Ob man das dann nachvollziehen kann. Für Johannes liegt die Hoffnung darin, dass diese Reiter vom Himmel gerufen wurden. Genau genommen nicht von Gott selbst, müsste man sagen, aber die Hoffnung ist, das Chaos, das ihr da gerade erleidet, das darf nur mit der Erlaubnis Gottes wüten. Und das macht ihm Hoffnung. Denn darum wird es ein Ende haben. Ich weiß, dass uns der Gedanke, dass der Himmel auch das monsterhaft Böse erlaubt, dass es manchmal sogar nötig sein könnte, sehr irritiert. Also, aber vielleicht kannst du ja mal so denken. Das gibt es doch auch in unserem Leben, dass bevor was Gutes eintritt, es erstmal schlechter wird. Vor allen Dingen, wenn es schon schlecht ist und sich dann irgendeine Kraft breit macht, die versucht, das Schlechte zu ändern und dann bäumt sich das Schlechte nochmal auf. Das gibt es doch. Das ist sowas Ähnliches wie Fieber. Also Fieber fühlt sich furchtbar an. Ich denke dann immer, ich sterbe bei 38,5 oder so. Aber Fieber heißt eigentlich, mein Körper kämpft sich gerade gegen die Krankheit durch. Ich weiß, es kann auch schlecht ausgehen, aber in den allermeisten Fällen schafft er das. Fieber ist eigentlich ein gutes Omen. Natürlich, du bist krank, dafür ist es krank, das hörst du nicht gern, aber der Körper kämpft gerade. Also das gibt es doch, dass kurz, um das Anfangsbeispiel zu nehmen, dass etwas kurz wie Frühling aussah und dann kam der Winter. Aber es könnte bedeuten, dass nach dem Winter der Frühling kommt. Also dass das etwas ist, wo wir erst nochmal durch müssen. Es gibt das doch zum Beispiel, dass ein Mensch sich entscheidet, gegen seine Sucht zu kämpfen. Und wenn er sich entscheidet, stehen ihm harte Zeiten bevor. Des Entzugs, so. Aber das ist was Gutes eigentlich. Also, ich finde auch, Johannes malt extrem dunkel. Aber das kann man halt auch leicht sagen, wenn man hier im knuffigen Würzburg sitzt oder so. Wie ist das für andere? Seine Hoffnung für alle, die unter die Hufe geraten, ist jedenfalls, diese Reiter wurden gerufen. Die wurden losgelassen. Aber das ist nicht das Ende. Die sind nicht so mächtig, wie sie aussehen. Gott hat noch alles im Griff. Es muss so kommen. So. Jetzt habe ich versprochen, ich erzähle zum Ende eine Geschichte. Ich habe die letzte Woche gelesen und ich muss sagen, ich habe es heute Morgen dann nochmal, werden jetzt keine Tränen kommen, aber da, beinahe. Das habe ich vielleicht zu groß abgebissen, aber ich erzähle sie euch. Es ist eine wahre Geschichte, deswegen rührt sie mich. Im Bundesstaat Rhode Island gibt es ein Kinderkrankenhaus. Ein ganz normales Kinderkrankenhaus. Kleine Menschen, die dort sind und abends schlafen gehen, leben in einer Phase ihres Lebens, in der sie es sehr schwer haben. Kinder sollten nicht im Kinderkrankenhaus sein. Sie haben es schwerer, als es Kinder mit 5 oder 7 oder 12 haben sollten. Vielleicht haben diese Kinder Angst, vielleicht haben sie Schmerzen, vielleicht sind sie schon lange hier, vielleicht müssen sie noch lange hier sein. Vielleicht haben ihre Eltern Angst um sie und die Kinder merken das. In diesem Kinderkrankenhaus gehen die Kinder jeden Abend um 8:30 ans Fenster. Und von dort kann man die Stadt sehen, Providence. Und jeden Abend um 8:30 beginnt die Stadt zu blinken. Die Menschen in ihren Häusern, in ihren Hotels, in den Restaurants, auf Booten und so, die gehen zu ihren Lichtschaltern und klicken sie an und aus und an und aus und an und aus. Und die Kinder haben kleine Taschenlampen und blinken zurück. Also eine Stadt grüßt ihre kranken Kinder. Wie schön ist das? Es begann mit einem Zeichner, Steve Brosnian, der die Kinder besucht hatte und mit denen gezeichnet hat. Und beim Abschied hat er dann nochmal zurückgeschaut von unten und hat mit seiner Fahrradlampe geblinkt. Und die Kinder haben es gesehen und irgendwie zurückgeblinkt. Und so breitete sich das aus. Eine ganze Stadt sagt ihren Kindern, wir denken an euch, haltet durch, alles wird wieder gut, ihr seid nicht allein. Das ist vor 10 Jahren gewesen, ich weiß nicht, ob die das heute noch machen. Aber wenn diese apokalyptischen Reiter über Menschen hinwegfegen, dann brauchen sie Lichter, die hoffen und die sie hoffen lassen. Wir denken an euch, haltet durch, alles wird wieder gut, ihr seid nicht allein. Die Johannes-Offenbarung versucht, sowas zu sein. Vision gegen die Monster. Und vielleicht habe ich jetzt gedacht, wäre unser Job ja der, oder das, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen könnten, der, auch sowas zu sein für die, die auf diesem Planeten heute gerade tatsächlich die Reiter reiten sehen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.